Sehr geehrte Frau Vorsteherin, meine Damen und Herren, sehr verehrte Bezirksverordnete und interessierte Bürgerinnen an den Bildschirmen, wie wir jetzt alle fröhlich sagen. Ich würde kurz aus dem Bereich Bauen mit einem Thema starten, wo ich weiß, dass es viele interessiert, obwohl es nicht direkt unser Bauthema ist. Das ist nämlich die Frage, wie sieht es an der Bergedorfer Straße aus, die vorbereitenden Maßnahmen, damit dort die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen eine Turnhalle bauen kann. Insofern ist das jetzt von mir ein kleiner Zwischenbericht. Erstens, die erforderlichen Baumfällarbeiten waren ja bereits beauftragt und ausgeführt. Wir hatten da in der letzten BVV darüber schon gesprochen. Der Ornithologe wurde beauftragt, faunistische Untersuchungen sind erfolgt. Ein Gutachten liegt vor. Vor dem Abriss der Hallen muss allerdings nochmals eine Freigabe bezüglich der geschützten Arten erteilt werden. Der Schadstoffmanager wurde vertraglich gebunden. Beprobungen von den abzureißenden Gebäuden sind erfolgt. Auf dieser Grundlage wird eine sogenannte Schadstoffkartierung erstellt, diese als verpreistes Leistungsverzeichnis, als Kostenschätzung für den Abriss und die Entsorgung. Wir hatten, ich will es kurz in Erinnerung rufen, für all diese Prozesse, von denen ich jetzt spreche, durch die Senatsverwaltung für Finanzen 30.000 Euro erhalten, um diese Vorbereitungen für den Abriss zu tätigen. Und die sind in der Tat ein bisschen umfangreicher, als man denkt. Ich wurde nämlich auch schon gefragt, ob wir nicht ein Subotnik machen und ob das nicht reichen könnte. Bodenanalysen folgen nach Abriss der Gebäude und versiegelten Flächen, um zu klären und gegebenenfalls ob ein Bodenaustausch vor dem Neubau zusätzlich erforderlich ist. Vertraglich gebunden wurde der Statiker, ein Vororttermin fand statt. Das Abbruchkonzept hinsichtlich der statischen Erfordernisse ist uns als FM Bau in dieser Kalenderwoche jetzt zugegangen. Das wird in die Leistungsverzeichnisse eingearbeitet und, last not least, aufgrund der vermuteten möglichen Kampfmittelbelastung wurde ein Feuerwerker vertraglich gebunden. Auch da fand der entsprechende Termin statt. Die Prüfung, gegebenenfalls Beräumung von Kampfmitteln, ist aufgrund der Lage, teilweise unter den Gebäuden liegend, der Bombentrichter und des Splittergrabens vor Abbruch der Gebäude nicht möglich. Es ist deshalb erforderlich, dass die Abbrucharbeiten baubegleitend durch den Feuerwerker betreut werden. Inwiefern mögliche Kampfmittelfunde die Abbrucharbeiten beeinträchtigen können, kann noch nicht angegeben werden. Die mit der Kostenschätzung und dem vollständigen Leistungsverzeichnis des Schadstoffmanagers und den statischen Erfordernissen und den Kampfmitteln und so weiter werden wir jetzt die Abrisskosten letztendlich ermitteln. Das vollständige Leistungsverzeichnis soll in der nächsten Kalenderwoche vorliegen, wird dann an den Kollegen Lemm gehen und wir werden gemeinsam schauen, dass wir diese Summe dann für den Abriss der Gebäude beantragen. Die Finanzierung wird durch die Senatsverwaltung für Finanzen erfolgen müssen. Warum ist das so? Weil wir ursprünglich in dieser Baumaßnahme gar nicht eingeplant waren. Es ist eine Baumaßnahme, die die Senatsverwaltung tätigt. Und da hatten wir eine gewisse Zeit ja auch gehofft, dass wir gar nicht in der Verpflichtung sind. Nach der vorliegenden Freigaben kann dann die öffentliche Ausschreibung erfolgen. Da gehen wir davon aus, wenn das Geld vielleicht Anfang Juni kommt, dass wir das im Juni auch leisten können, die Ausschreibung tätigen und dann im Prinzip eine Firma ausgewählt wird und der Rückbau erfolgt. Das vielleicht kurz als eine kleine Zwischenmeldung. Sie wissen ja, dass das ein wichtiges Thema ist und wir hatten ja jetzt mehrfach auch Pro und Contra um diesen Standort. Herr Lemm hat es schon angesprochen, der Lehnitzplatz. Sie hatten es auch schon angesprochen. Ja, ich glaube, dass wir nach allen Diskussionen dazu jetzt wirklich auch nicht nur einen guten Platz haben, sondern jetzt quasi die dritte Containeranlage, die wir in eigener Regie platziert haben und das wird sie nicht bleiben. Wir haben bei der Übergabe und bei der Übernahme auch gemerkt mit den entsprechenden Pädagogen, was vielleicht auch noch verbessert werden könnte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dort auch eine Expertise jetzt im Bezirk haben, die sich bei den nächsten Bauten auch noch niederschlagen wird. Herr Lemm hatte vorhin schon gesagt, jetzt kommt auch hoffentlich ein Pavillon. Aber wir sind sehr froh, dass wir quasi mit den eigenen Containeranlagen in unserem Bezirk einen eigenen Weg gegangen sind, der sich jetzt sehr bewährt hat. Die Qualität der Einrichtung wird von allen sehr geschätzt. Da geht es um Raumhöhe. Auch da haben wir mindestens 2 Jahre lang gestritten. Das will ich an der Stelle kurz sagen. Zu den Fertigstellungen, die jetzt erfolgt sind im Baubereich, zu dem Baubeginn und wichtigen Einzelmaßnahmen hatte ich bereits jetzt im Ausschuss Schule schon berichtet. Ich nenne sie also nur kurz. Wir haben jetzt die Mozart-Grundschule übergeben. Der Bau ist fertiggestellt. Die Übergabe erfolgte am 9.4. Auch ein ganz wichtiges Vorhaben, was ja viele von Ihnen in der BVV verfolgt hatten. Auch unsere ersten Suchbewegungen. Wie schaffen wir es denn überhaupt, Ausweichstandorte für solche Bauvorhaben zu finden? Die Sanierung der Murs am Landsturmgymnasium ist abgeschlossen worden, die Übergabe im April. Die Sanierung der Schulsporthalle der Peter-Pan-Grundschule, Übergabe im April erfolgt. Und jetzt im Mai wird fertiggestellt werden die Kaspar-David-Friedrich-Schule in der Hellersdorfer Ende Mai. Dort hatten wir für 370.000 auch noch Sanierung getätigt. Die Kosten insgesamt für alle Maßnahmen dann auch mal zusammenzurechnen, hat uns ja gerade auch in dem Ausschuss noch mal deutlich gemacht, dass doch auch in den Sanierungsbereichen viel Geld, viele Fördermittel auch geflossen sind und weiter fließen. Aktuelle Baubeginne, die Sanierung des Hortgebäudes Bücherwurm-Grundschule im März begonnen, die Sanierung der Sporthalle Viktor-Klemperer-Kolleg, Baubeginn im März diesen Jahres, die Sanierung der Schulsporthalle Paavo-Nurmi-Grundschule, jetzt im März begonnen, die Kapazitätserweiterung der Kolibri-Schule, auch ein wichtiges Thema, lange erkämpft. Wir haben dort jetzt einerseits auf der sogenannten Südfläche die Kapazitätserweiterung für die Kolibri-Schule nicht nur beschlossen, Geld ist akquiriert, die Planungen sind gestartet und wir haben uns jetzt verständigt und in dieser Woche auch entsprechend als Bezirksamt dazu committed, dass wir auf der nördlichen Fläche, die wir auch als mögliche Baufläche schon hatten, dort einen weiteren Containeranlage platzieren werden, die dort als Reserve, als Kapazität jetzt im Moment, Erweiterung kann man nicht, gar nicht richtig sagen, die Kapazitäten schafft, die wir sonst im Naumburger Ring hätten benötigt oder dort eigentlich auch vermutet hätten. Das Projekt geht dort auch voran, aber nicht in der Zeit und nicht in der Schnelligkeit, die wir das gewünscht haben. Die Finanzierungszusage ist jetzt erfolgt und am Dienstag im Bezirksamt haben wir uns alle zusammen nochmal verständigt, dass wir dort auch auf diesem Weg weiter vorangehen und mit den Planern zusammenarbeiten. Vielen Dank auch an die Kollegen nochmal. Das ist immer ein wichtiges auch Auseinandersetzen mit Rahmenbedingungen, die nicht so einfach sind. Zur Drehscheibe Sebnitzer Straße hatten wir uns schon verständigt, dass jetzt dort auch aus unserer Sicht ganz klar der Drehscheibenstandort dorthin kommen muss. Wir hatten da noch kleine Auseinandersetzungen zum Thema des Grundstückes, aber auch diese sind hoffentlich lösbar. Da bin ich ganz optimistisch. Zur Sanierung des Rathausgebäudes hatten wir durch die Planer einen Mehrbedarf signalisiert bekommen, der fast dazu geführt hätte, dass wir kurz innehalten mussten und auch nochmal uns abstimmen mussten, ob wir vielleicht aus dem Sivana-Topf, aus dem die Maßnahme finanziert wurde, bei anderen Maßnahmen vielleicht noch Reserven abzapfen können. Das war kurz abgelehnt worden. Jetzt haben wir aber eine Zusage aus der Finanzverwaltung, sodass die Planungen unverzüglich wieder aufgenommen worden sind. Und wir auch, glaube ich, dort unverändert an den Zeiten festhalten können. Ein wichtiges Thema hatten wir bei unseren Übergaben von Grundstücken. Premnitzer Straße 12 hatte ich hier schon mehrfach berichtet. Dauerte ein bisschen. Jetzt hat das Land Berlin auch zugestimmt. Alle Gremien sind beteiligt. Die Premnitzer Straße 12, die alte Jeansfabrik, geht an die Stiftung Deutsche Oper, die dort einen Produktionsstandort, ein Archivstandort, einen wichtigen Ort für die Kulturwirtschaft errichtet. Wird. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir diesen Ort, eigentlich eine große Fläche, die auch aus unserer Sicht gut liegt, einer sachgemäßen Nutzung des Landes zuführen. Das ist jetzt in Sack und Tüten. Zum Thema Pandemie, wir werden ja noch über die Teststation reden, kann ich kurz berichten, wie es bei uns im Bezirksamt selbst aussieht. Wir haben uns relativ frühzeitig auf eine Verständigung geeint, dass wir als Bezirk ganz klar einen Dienstleister auch gewonnen haben und vertraglich gebunden zum Thema Testungen. Wir haben also aktuell folgende Situation. Faktisch können alle Beschäftigten unseres Bezirksamtes 5 Testungen an den 5 Werktagen in der Woche machen. Wir haben ja einerseits den einen Bürgertest, wir haben pro Beschäftigte 2 Selbsttests jeweils ausgegeben. Diese Selbsttests sollen eigentlich auch am Morgen in der Häuslichkeit genommen werden, dass man, gerade wenn man sich vielleicht auch ein bisschen unsicher fühlt, überlegt, gehe ich jetzt auch wirklich ins Büro. Und wir haben einen Dienstleister gebunden, der das fachmännisch macht, und wir können jedem Beschäftigten das auch 2-mal in der Woche anbieten. Da gab es ein bisschen Diskussion natürlich darum, in welchen Orten das ist. Ich habe vorgestern, ich probiere sie auch alle aus, in der Premnitzer Straße das ausprobiert. Da waren gerade die Kollegen vom SGA, vom Gärtnerstützpunkt da. Wir haben also auch den Kolleginnen und Kollegen, die nicht sich online einloggen können, kleine Zeit Fenster platziert, in den Bibliotheken, hier überall. Wir gehen davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen in unserem Bezirksamt also alle auch sich testen lassen können, und wir damit natürlich auch, das kann man ja ganz klar so sagen, auch die öffentlichen Teststationen entlasten, wenn wir als Arbeitgeber 2-mal die Woche und ehrlich gesagt eigentlich 4-mal die Woche solche Tests anbieten. 2-mal die Woche mit Zertifikat, 2-mal in der Häuslichkeit, das ist der kleine Unterschied, falls jemand fragt. Wir haben im Bereich der Kultur weiterhin eine hoch angestrengte Situation. Da gibt es nichts zu beschönigen. Nach dem kurzen Start der Kultureinrichtung, nach der Öffnung der Kultureinrichtung, die für viele sehr hoffnungsvoll war, wir hatten die Häuser geöffnet, wir hatten Zeitfenster platziert, selbst die Option mit den Tests hatte nicht wirklich zur Bestürzung geführt, sondern die Kollegen haben versucht, das alles sehr, sehr umsichtig zu machen. Auch mit den Testmöglichkeiten ist natürlich jetzt durch das Bundesinfektionsschutzgesetz Schluss. Die Einrichtungen sind geschlossen, alle Kultureinrichtungen, alle Freizeiteinrichtungen, und ich kann nicht verschweigen, dass das natürlich für viele Bürgerinnen und Bürger schwer zu verstehen ist, da wir gerade bei uns im Bezirk eine Häufung oder eine Fülle von U-Bahn-Gängern, die dann die Bahn verstopfen und hier einen Corona-Hotspot bilden, eher nicht zu haben. Wir sind trotzdem an diese Regeln gebunden. Auch im Land ist es etwas seltsam, dass trotzdem Kultureinrichtungen geöffnet, eröffnet werden. Sie haben das beim Schloss erlebt, dass die neue Nationalgalerie ist, glaube ich, gestern eröffnet worden oder heute. Und wir werden am 5. Mai jetzt auch das Kulturforum eröffnen. Es wird den Namen der jüdischen Künstlerin Lineal Dati tragen. Der Garten wird mit einem Schulgartenprojekt gestaltet werden, und Senator Lederer, der Kultursenator, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die uns da hier mit 2,6 Millionen Fördermittel zur Verfügung gestellt hat, werden bei uns sein in einer digitalen Eröffnung. Das ist sicher auch ein bisschen eine schwierige Situation in so einer Zeit. Wir hatten uns dennoch jetzt dafür entschieden, dass wir das durchführen. Und gerade vorhin habe ich noch hier bei Ihrer Lesung Frau Adam vor der Tür getroffen. Frau Zivkovic, da müssen wir uns nochmal abstimmen. Frau Adam, die Künstlerin des Hauszeichens, war gerade jetzt hier zu einer Lesung. Es gab jetzt nochmal ein Signal, ob wir das Hauszeichen vielleicht doch in Erinnerung an Lineal Dati vor dem Kulturforum platzieren. Das werden wir nochmal abstimmen. Ich kann ein wichtiges Anliegen der BVV auch nochmal nennen, nämlich Abstimmung mit unseren Chören im Bezirk. Ich habe die Chöre eingeladen zum runden Tisch, wie das ja ein Impuls aus der BVV war. Am 7.4. waren 6, 7 Chöre mit verschiedensten Akteuren, ihren Chorleiterinnen und Leitern da, haben die Situation geschildert der Chöre, wie schwierig es nicht nur ist, Proben durchzuführen, wie unmöglich es ist, Aufführung durchzuführen, vor allem aber, was es auch für die Vereinsarbeit bedeutet. Es ist nicht einfach nur, dass man keine Aufführungsmöglichkeit hat, auch das Vereinsleben, das Miteinander ist außerordentlich schwierig. Natürlich haben alle Chöre in der letzten Zeit, innerhalb des ganzen letzten Jahres, immer wieder auch Möglichkeiten gesucht, digitale Überbrückungswege, nenne ich es mal, zu finden. Alle haben ihre Proben auch mit Zoom und anderen in digitalen Instrumenten durchgeführt, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Wir haben uns dennoch verabredet, es wird weitere Runden geben und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht doch auch eine Situation noch im Sommer erleben, wo auch wieder draußen musiziert wird. Weiterhin ist das eine außerordentlich problematische Situation. Auch in der Volkshochschule ist weiterhin kein Lehrbetrieb in Präsenz möglich. 150 Online-Kurse bieten wir an. Deutsch, Pilates, Gymnastik. Wir hatten jetzt auch uns sehr engagiert für das neue Erwachsenenbildungsgesetz in Berlin. Ich hatte das Glück, vorletzte Woche als Expertin im Abgeordnetenhaus eingeladen zu werden und unsere Sicht auf das neue Gesetz zu schildern. Wir begrüßen das sehr, dass ein neues Gesetz das Thema Erwachsenenbildung auch zum Thema Bildung Schule quasi anpasst. Wir haben im Bereich der Musikschule weiterhin eine offene Situation. Gestern gab es nochmal einen Brief aus der Kulturverwaltung zum Thema Präsenz oder Unterricht oder nicht. Aktuell haben wir weiter die Situation, dass eigentlich keine Präsenzkurse sind, sondern dass die Honorarlehrer auch alle in der Situation sind, sich jeweils nur digital mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit den Musikern und Schülern ins Gespräch zu bringen und vor allem Musik zu hören, Tipps zu geben. Sie können sich vorstellen, dass das außerordentlich problematisch ist. Die Eröffnungsveranstaltung Haus Babylon am 8.5., wir werden das am Tag der Städtebauförderung, glaube ich, auch in einem ganz, ganz kleinen Kreis machen. Frau Pohle, Herr Lemm und ich werden dort also auch diesen Part dort mit eröffnen. Das Objekt ist ebenfalls aus dem Stadtumbau umgesetzt worden und wird dort also Jugendamt, Musikort sein und vor allem ein internationales und vor allem integratives Kulturzentrum sein. Ich freue mich sehr, dass wir eine Finanzzusage erhalten haben, die für uns natürlich auch in besonderer Weise ein drittes Bauprojekt in Aussicht nimmt. Wir hatten ja in der letzten Wahlperiode das Schloss Biesdorf als Kulturvorhaben saniert, in dieser Wahlperiode quasi das Kulturforum und wir haben jetzt die Finanzzusage erhalten für die Durchführung der Sanierung aus dem Projekt Infrastrukturmaßnahmen in sozial benachteiligten Quartieren. Da werden 486.000 in die Entwicklung des Kulturgutes fließen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr schöne Inaussichtnahme. Und es wird nicht irgendwann fließen, sondern wir haben bereits schon eine Bauleiterin gewonnen, eine neue Kollegin, die jetzt gestartet ist, die sich dort auch damit befasst. Das ist ja immer so ein Dreischritt: Pläne, Visionen, Geld akquirieren. Wann geht's los? Zum letzten Punkt aus dem Bereich Soziales möchte ich einen Aspekt nennen, der uns auch immer wieder jetzt als Problembereich benannt wird, nämlich der Kontakt und das Thema Einsamkeit. Das steht heute noch auf der Tagesordnung. Ich möchte es aber an einem kurzen Beispiel auch nochmal illustrieren, dass das Thema gerade für Senioren und Senioren natürlich hochdramatisch ist. Unsere entsprechenden Bereiche, unser Senioren-Service-Büro ist sonst unterwegs, geht sonst zu den Senioren, geht hin, bringt Geschenke hin, ist bei Geburtstagen und bei Feiern vor Ort. Für viele ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das können wir im Moment nicht leisten. Kartengeschenke werden gebracht, werden aber an der Türe abgegeben. Das ist außerordentlich bedauerlich und ich habe mich aber gefreut und möchte Ihnen das auch mal zur Kenntnis geben, dass unsere Mobilitätshilfedienste aber alle auch weiter während der Pandemie arbeiten. Die sogenannten Mobi-Dienste, Mobilitätshilfedienste waren ja 2018 durch das Jobcenter kurzfristig unterbrochen worden. Sie erinnern sich vielleicht, da war also ein kleiner Aufschrei. Es war die Frage, wie kann man das lösen? Der senatsgeförderte Mobilitätshilfedienst in Marzahn-Hellersdorf erfolgt durch die Diakoniepflegeverbund Berlin. Die Mitglieder der Sonder-Soko-Besuchs- und Begleitdienst, wie wir sie genannt haben, sind ehrenamtlich tätig. Sie begleiten mobilitätseingeschränkte Seniorinnen beim Einkauf, bei Arztbesuchen und all das natürlich auch mit der Möglichkeit, kleine Hilfeleistungen zu erbringen. Die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Sozialkommission erfolgt auf der Grundlage der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen, wird von uns vom Sozialamt koordiniert und wird also jetzt auch mit 65 Mobilitätshelfern weiter in der Pandemie geleistet. Von mir an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Wir wissen, dass es gerade für viele nicht einfach ist, auch das Haus zu verlassen, auch in einer kleinen Unsicherheit zu sein. Das passiert trotzdem. In dem Sinne vielen Dank und das wär's von mir.
Vielen Dank, Frau Witt. Es gibt noch Nachfragen. Vielleicht bleiben Sie hier bei uns vorne. Einmal Frau Günther Wünsch, bitte, und danach Herr Herrmann.
Vielen Dank, Frau Vorsteherin. Vielen Dank, Frau Witt, für die ausführliche Berichterstattung. Es freut mich zu hören, dass es auf der Louis-Levin-Straße vorwärts geht im Sinne der Kolibri-Straße. Und wenn ich Ihre Ausführungen jetzt richtig verstanden habe, ist geplant, den Standort Louis-Levin-Straße zu erweitern, aufgrund dessen, dass der Naumburger Ring jetzt erstmal zumindest verzögert kommt. Meine Frage ist, dann reden wir ja von einem ganz anderen Umfang als bisher. Welcher Schule, welchem Mutterschiff wird dann dieser Standort dann zugeschlagen? Auch noch der Kolibri Schule in der vergrößerten Variante? Danke.
Ja, ich gebe die mal, das ist eine richtige Frage. Ich wiederhole die mal, weil der Kollege gerade nicht ganz alles verstanden hatte. Also die Frage war, wenn wir jetzt auf der Nordfläche der Louis Levin einen zweiten Bau errichten, was passiert damit, wenn dann der Naumburger Ring fertig ist und dieser nicht mehr nötig ist? Wird dieser Bereich dann einer anderen Schule zugeschlagen, zugeordnet?
Das war nicht meine Frage.
Nee, war nicht die Frage. Entschuldigung.
Mich hat der Zeitraum dazwischen interessiert. Entschuldigung, wenn ich so unterbreche, Frau Wild, aber mich hat der Zeitraum dazwischen interessiert. Also wenn der Standort um einiges vergrößert wird als bisher geplant, bis zur Fertigstellung des Naumburger Ringes, kriegt die Kolibri Grundschule dann tatsächlich diesen vergrößerten Standort auf der Louis-Levin-Straße als das, was ursprünglich bisher geplant ist. Aber Sie können mir auch gerne oder Herr Lemm dann beantworten, wenn der Naumburger Ring fertig ist, wo dann dieses Teilstück hingeht.
Das sind zwei verschiedene Fragen. Herr Lemm, beantworten Sie gleich.
Frau Vorsteherin, sehr geehrte Frau Günther Wünsch, wir werden selbstverständlich eine kluge und zielführende Nutzung der Räumlichkeiten haben. Es gibt dort eine ganze Reihe von Ideen, insbesondere aber auch von Notwendigkeiten. Sie sind ja nicht im Jugendhilfeausschuss, da hatte ich es an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gesagt, dass natürlich auch insbesondere die Nähe zur Jugendfreizeiteinrichtung Nische direkt gegenüber dann an der nördlichen Fläche hier durchaus auch eine Nachnutzungsperspektive bieten könnte, wenn selbige in die Sanierung kommt. Was wir in dem Fall nicht tun werden, sind die dann insgesamt 24 Klassenräume der Kolibri-Schule zuschlagen. Es macht doch gar keinen Sinn. Die Schule ist jetzt schon in der Sechszügigkeit. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eine Siebenzügigkeit für einen Grundschulstandort nicht erstrebenswert ist. Es sind auch zwei getrennte Grundstücke für zwei getrennte Schulen, zwei getrennte Bauvorhaben. Es ist also nicht eine große gemeinsame Fläche, sondern es sind auch durch Zäune getrennte zwei verschiedene Containeranlagen. Wir werden, wenn wir sie nicht mehr für den Naumburger Ring brauchen, sicherlich ausreichend Nachnutzungsmöglichkeiten und Bedarfe haben. Aber für die Kolibri haben wir es nicht vorgesehen.
Danke. Dann ist Herr Herrmann jetzt dran zur Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Vorsteherin, liebes Bezirksamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste daheim an den Empfangsgeräten, liebe Frau Witt vor allen Dingen, jetzt habe ich fast meine Frage vergessen, war ja doch wieder ein sehr ausführlicher, sehr detaillierter Bericht. Vielen Dank dafür. Ich hatte in dem Bericht überraschend gehört, für die Sanierung des Rathauses am Helene Weigelplatz 13 Millionen zusätzlich. Ist das die ganz konkrete Summe? Die Frage dann auch, wo kommt die Summe her? Wer steuert diese zusätzlichen 13 Millionen bei? Und natürlich ganz spannend und wichtig, wann soll denn dann die Sanierung des alten Rathauses Marzahn endlich losgehen? Vielen Dank.
Bitte schön, Frau Witz, Sie haben das Wort.
Ja, ich reiche das gerne nochmal nach, auch im nächsten Ausschuss. Wir hatten in der Tat in einem ersten, wir reden ja über eine Basissumme, die aus dem Bereich Silvana erkämpft wurde. Wir erinnern uns alle um 20 Millionen und wir hatten jetzt bei der europaweiten Ausschreibung und bei den entsprechenden Planungen den Mehrbedarf, den Sie gerade genannt hatten, von 13 Millionen jetzt benannt, geprüft. Und hatten dann versucht, jetzt abzuwägen, ob eine Teilung des Bauvorhabens möglich ist oder viele andere Schritte. Sie können sich das vorstellen. Und wir haben jetzt dann uns an die Senatsfinanzverwaltung gewandt mit einem Lösungsvorschlag. Der Lösungsvorschlag ist jetzt eingegangen mit einer Platzierung dann in der Bauphase. Ich würde das jetzt erstmal mal zurückstellen und lasse Ihnen das aber genau zukommen, wie wir das begründen und wo das genau platziert wird. Nicht aus Silvana.
Sind Sie. Ich hatte noch nach dem Baubeginn gefragt.
Der Baubeginn, ja, ich hatte versucht so anzudeuten, dass die Situation der Zeitschiene sich durch diese kurze Verzögerung nicht verzögert, sondern der Baubeginn bleibt genau wie eingeplant war.
Danke.